Der Blick auf das Sportwochenende. Eine Kooperation mit Sport1 FM.
Immer freitags sprechen wir zusammen mit den Kollegen von Sport1 FM über die Sportwoche, insbesondere Fußball. Und diese Fußballwoche, ja, das ist mehr oder weniger eine Woche der Entscheidungen. Erstmal wurde bereits entschieden, wer ins DFB-Pokalfinale einzieht am 21. Mai. Da gab es zwar keine Überraschungen, aber zumindest einen Aufreger. Und auch am Wochenende, wenn die Bundesliga zum Endspurt ansetzt, da wird's interessant, da haben wir eigentlich alles. Es geht um die Meisterschaft, es geht um Abstiege, es gibt ein Derby und es geht um die internationalen Plätze. Und darüber spreche ich mit Alexander Ihmein, Redaktionsleiter von Sport1 FM. Grüß dich, Alex.
Guten Morgen, Lukas.
Ich habe es gerade schon gesagt, diese Woche wurde um den Einzug ins DFB-Pokalfinale gespielt. Dortmund bezwingt Berlin mit 3-0, Bayern gewinnt gegen Werder 2-0. Bayern und Dortmund spielen jetzt am 21. Mai um den Pokal. Wie gesagt, wenig überraschend. Was haben wir denn aus diesen Spielen trotzdem mitnehmen können?
Ja, eben, dass es nicht so viele Überraschungen gibt in solchen Situationen. Dann im Halbfinale, am Ende stehen immer wieder Bayern und Dortmund im Finale. Gut, letztes Jahr war es Wolfsburg gegen Dortmund, aber einer von den beiden ist eigentlich immer dabei. Wir haben außerdem gelernt, dass die Bayern auch mal dreckig siegen können, wenn es wirklich wichtig wird. Dass Bremen keine Mannschaft ist, die unbedingt absteigen muss. Also in der Bundesliga gibt es schlechtere. Wir haben gelernt, dass Dortmund sich vom Liverpool-Trauma erholt hat. Also Respekt auch an Thomas Tuchel für die mentale Arbeit der letzten Tage. Und dass Hertha BSC aufpassen muss, in der Bundesliga nicht durchgereicht zu werden. Also die stehen zwar noch auf Platz 4, aber das gegen Dortmund war keine gute Leistung.
Stichwort dreckig siegen, wenn es um die Bayern geht. Da natürlich die Schwalbe von Vidal, die auch bis heute eigentlich noch für Diskussionen sorgt. Hat zu einem spielentscheidenden Elfmeter geführt, oder man könnte dafür argumentieren, dass es ein spielentscheidender Elfmeter war. Letztendlich war das 2-0, was dann auch der Endstand war. Jetzt hat der DFB gesagt, dass er nicht ermitteln will gegen Vidal. Und zwar mit der Begründung, dass Stielers Fehlentscheidung eine Tatsachenentscheidung war. Jetzt müsste man vielleicht nochmal klären, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Tatsachenentscheidung und ist das so gerechtfertigt?
Ja, es ist schon. Also wenn irgendwas hinter dem Rücken des Schiedsrichters passiert, dann hat der Schiedsrichter keine Möglichkeit gehabt, dieses Vergehen zu beurteilen. Das war in der Situation eben nicht der Fall. Also der Schiedsrichter hat das Vergehen gesehen, beziehungsweise die Szene. Er hat also die Möglichkeit gehabt, hier eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung hieß Elfmeter. Deswegen ist das von einem, also es geht nicht darum, dass es hier eine reale Tatsache ist, sondern bloß, dass der Schiedsrichter als alleinige Entscheidungsinstanz auf dem Spielfeld dies als Tatsache beurteilt und sagt, so sieht's aus, die Spieler haben kein Recht, hier zu intervenieren, irgendwie zu sagen, du hast es nicht richtig gesehen, das stimmt nicht, sondern es ist eine Tatsachenentscheidung, damit lässt sich auch im Nachhinein nichts mehr machen. Wie gesagt, wenn das im Rücken des Schiedsrichters passiert, kann der DFB immer noch sagen, okay, der Schiri hatte keine Möglichkeit, das zu beurteilen, jetzt übernehmen wir die Bestrafungsgewalt und sperren im Nachhinein, aber das war bei Vidal eben nicht der Fall.
Für mich hat es trotzdem so einen bitteren Beigeschmack, auch weil Vidal nach der Schwalbe dann nicht nochmal zu Stieler gegangen ist, um das Ganze aufzuklären, was man natürlich irgendwie auch verstehen kann. Wer will schon da eine entsprechende Unsportlichkeit beim Schiedsrichter noch anmelden? Muss man nicht trotzdem sagen, dass diese Tatsache irgendwie auch Unsportlichkeiten im Fußball dann doch ja gerechtfertigt letztendlich?
Finde ich schwer. Also es gab jetzt vor ein oder zwei Jahren gab es mal eine Szene, da hat Aaron Hunt, damals noch bei Werder Bremen, gegen den ersten FC Nürnberg mal eine Schwalbe gemacht. Schiedsrichter zeigt auf den Punkt, Aaron Hunt geht direkt danach zum Schiedsrichter, sagt, es war kein Foul und der Gegenspieler applaudiert ihm. Okay. Wer sagt aber, dass eine Schwalbe nicht zum Sport gehört, dass eine Schwalbe unsportlich ist? Also das stelle ich einfach mal so in den Raum. Weltmeister Christoph Kramer, der hat nach dem Spiel in der ARD gesagt, dass das eine gute Schwalbe war von Arturo Vidal und so sehe ich es eigentlich aus. Das war gut gemacht. Da brauchst du sportliche Fähigkeiten in gewisser Weise, damit das nicht auffällt. Und das war wahrscheinlich auch keine Überlegung von Vidal, sondern eher ein Reflex, vielleicht sogar ein Schutzreflex da zu springen, obwohl von rechts einer rangerauscht kommt, der, wenn Vidal einen halben Meter weiter vorne steht, wahrscheinlich Vidal die Beine bricht. Also wenn er sich schlechter fallen lässt, dann bekommt er gelb und dann bekommt er auch den hohen Unsport, den er jetzt auch über sich hereinbrechen sieht. Also jeder, der heutzutage eine Schwalbe macht, der weiß, was anschließend auf ihn hereinbrechen wird. Ja, jeder Winkel des Spielfeldes ist mittlerweile zigfach ausgeleuchtet unter Kamerabeobachtung und in Zeiten der Super Slow Motion wird sowieso jede Schwalbe auch enttarnt. Also geächtet ist Vidal eh. Weißt du, wer nicht geächtet wird? Der Balljunge, der in einer Szene, also jetzt mal so allgemein gesprochen, kommt immer wieder vor. Der Balljunge, der 5 Sekunden länger braucht, um den gegnerischen Spieler den Ball zuzuwerfen. um damit zu verhindern, dass es einen Konter gibt. Oder der Spieler, der sich vor Schmerzen auf den Boden krümmt, nur um Zeit zu schinden, weil seine Mannschaft knapp führt. Oder der Abwehrspieler, der den Ball abschirmt und dann plötzlich langsam wird, damit sein Gegenspieler von hinten in ihn reinrauscht, ihm in die Hacken läuft und damit einen Freistoß provoziert. Philipp Lahm ist da ein großer Könner dieser Situation. Diese Beispiele sind auch alle unsportlich, aber diese Beispiele, okay, können jetzt zumindest nicht unmittelbar zu einem Tor führen, aber sie könnten möglicherweise ein Tor verhindern. Ich will das auch eigentlich gar nicht ächten. Fußball wird immer ein Sport der Schlitzohren bleiben, solange die Beurteilung solcher Situationen dem menschlichen Ermessen von maximal 8 Augen liegt, also des Hauptschiedsrichters und seinen Assistenten. Wenn wir sowas nicht wollen, dann müssen wir uns den Videobeweis jetzt mal irgendwie ranschaffen. Ich persönlich sage, eine gute Schwalbe muss man erstmal hinkriegen. Eine gute Schwalbe muss man sich auch erstmal trauen, denn Arturo Vidal wird jetzt bei den Bundesliga-Schiedsrichtern unter noch genauerer Beobachtung sein und möglicherweise wird das nächste Foul an Vidal nicht unbedingt gepfiffen. Also der Preis, der Vidal dafür zahlen muss, der ist relativ hoch. Ich werde nicht auf ihn einprügeln wegen dieser Schwalbe. Ein Thomas Müller, der würde sowas nie machen, weil er vielleicht nicht der Typ dafür ist, aber das glaube ich eigentlich gar nicht mal so, weil der ist auch schlitzohrig, aber der hat keine Lust, sich sein Image zu zerstören wegen so einer Situation. Und wir, das Publikum, haben in diesen Millionensporten immer höher werdenden Anspruch auf die Akteure oder an die Akteure. Betrug oder versuchter Betrug werden sofort abgewertet. Aber ich möchte uns mal sehen, wenn dann im EM-Halbfinale Thomas Müller durch eine Schwalbe in der 88. den Elfmeter zum 1:0 rausholt, was wir dann sagen. Ja? Also dann wird Thomas Müller auch nicht zum Schiedsrichter gehen und wird sagen, war gar kein Foul. Dann sagen wir Thomas Müller, Schlitzohr, ist uns auch egal, weiter geht's.
Kann natürlich immer noch darüber argumentieren, ob es nicht eigentlich eine Unsportlichkeit ist, gehört aber wahrscheinlich tatsächlich, sofern wir keinen Videobeweis haben, tatsächlich irgendwie zu diesem Sport mit dazu. Und wenn wir das nicht gehabt hätten, dann hätten wir jetzt zumindest in Sachen DFB-Pokal jetzt wirklich gar nicht so viel zu reden gehabt, denn ansonsten sind ja wirklich keine anderen Überraschungen passiert. Deswegen schauen wir mal dahin, wo es, glaube ich, ein bisschen spannender wird, zumindest in einigen Aspekten, nämlich aufs Wochenende, auf das, was in der Liga passiert. Da kommen wirklich an allen Ecken und Enden der Tabelle, ist da eigentlich was los? Geht es um was? Für wen geht es denn um was heute und morgen?
Also heute Abend geht es im Nordderby HSV gegen Bremen um einiges. Also beide Mannschaften stehen noch ein bisschen unten drin. Werder Bremen muss heute Abend das dritte Spiel innerhalb von 6 Tagen spielen. Das ist echt hart. Die hatten unter der Woche, wie gesagt, das mit Bayern München zu tun, müssen jetzt zum HSV, zum Nordderby. Also das wird eine enge und sehr, sehr anstrengende Situation für Werder Bremen. Dann geht es an diesem Wochenende für die Bayern darum, dass sie Meister werden könnten unter Umständen. Und Hannover 96, nicht der HSV, also der kleine HSV, Hannover 96, könnte heute an diesem Wochenende absteigen. Wie könnte das passieren? Der FC Bayern müsste am Wochenende gewinnen in Berlin und Borussia Dortmund müsste verlieren. Dann wäre es rechnerisch sogar sicher, dass der FC Bayern Meister wäre, und wenn Borussia Dortmund bei einem Sieg der Bayern unentschieden spielen würde, dann hätten die Bayern noch 9 Punkte Vorsprung, Tordifferenz plus 17, also das dann wären Bayern zu 99% Meister. Und Hannover 96 könnte absteigen, wenn sie gegen Ingolstadt verlieren oder wenn sie gegen Ingolstadt nicht gewinnen und gleichzeitig heute Abend Werder gegen den HSV unentschieden spielt. Alles klar, oder?
Ja, vollkommen. Also klar ist, es sieht gut danach aus, dass der FC Bayern Meister wird, und für Hannover wird es zappenduster, sehr wahrscheinlich.
Ja, das wird nichts mehr. Also das sind so diese Rechenspiele, um es jetzt mal sicher zu ziehen, aber am Ende wissen wir wahrscheinlich alle, der Bayern wird Meister, Hannover wird absteigen. Es geht auch darum, was passiert jetzt davor. Also wir haben, wie gesagt, noch 4 Spieltage inklusive dem jetzt anstehenden. Augsburg, Stuttgart, Darmstadt, das sind alles Mannschaften, die können noch unten mit reinrutschen. Die spielen alle am Samstag. Dort könnten sie sich ein bisschen von den Abstiegsrängen entfernen und vorlegen. Denn am Sonntagabend, das ist das eigentliche Highlight im Abstiegskampf, du hast es auch vorhin in deiner Anmoderation schon angesprochen, das Derby, das Rhein-Hessen-Derby, also ein zweites neben dem Nord-Derby, das Rhein-Hessen-Derby, Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Frankfurt ist Vorletzter, die stehen mächtig unter Druck, spielen jetzt in Mainz, das liegt den Frankfurtern überhaupt nicht. Der Trainerwechsel hin zu den Kovac-Brüdern, der hat überhaupt nicht funktioniert, und jetzt stehen sie mit dem Rücken zur Wand, müssen eigentlich gegen Oh, ich sehe gerade, ich habe mich vertan. Ich spiele zu Hause gegen Mainz 05. Na gut, das ist dann doch vielleicht...
Aber nach wie vor, Derby bleibt Derby letztendlich.
Ja, und da ist der Druck nochmal größer. Also zu Hause, da kannst du auch vom Publikum mal schnell fertig gemacht werden.
Ja, also da ist viel drin in diesem Bundesligaspieltag. Im Profivereinsfußball ist es in dieser Woche um eine Menge gegangen. Und wir haben es gerade gehört, es geht auch weiterhin um einiges. Feststehende Meisterschaften, Abstiege, der Kampf um die internationalen Plätze, den gibt es ja auch noch. Und natürlich dann die Diskussion wegen der nicht weiter geahndeten Schwalbe von Bayerns Arturo Vidal im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den SV Werder Bremen. Alexander Ibenhain von Sport 1 FM mit Rück- und Ausblick für die Fußballwoche. Dankeschön.
Bitte.
Der Blick auf das Sportwochenende. Eine Kooperation mit Sport 1 FM.